ich kann da ganz stumpfsinnig nebenher laufen und es tangiert mich auch tatsächlich nicht, sondern ich gucke mir das Verhalten an und schaue, okay, wie geht denn meine Kunde mit dieser Situation um, dass mir der Hund andauernd vor die Füße läuft oder 20.000 Mal zu mir rüberzieht, weil er doch jetzt mal zu der Frau nebenan möchte. Also was gibt es dann für Möglichkeiten bei der HalterIn zu sagen, hier, ich unterbreche das oder ich lasse das laufen oder fragt sie oder er irgendwann, hey, was soll ich denn tun? Wenn ich merke, dass aber gar keine Reaktion auf das Verhalten kommt und es mich dann stört oder in meinem Agieren auch stören würde, dann würde ich halt was sagen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute ist Andrea Gozel zu Gast. Sie ist eine neue Canis-Dozentin und Hundetrainerin und ich freue mich sehr, sie euch heute vorstellen zu dürfen. Hallo Andrea, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
Hallo, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Wo sitzt du gerade? In welcher Stadt? Wo bist du gerade?
Ich sitze in Wiesbaden, in meiner Wohnung, in meinem Schlafzimmer.
Wahrscheinlich, weil da man am besten aufnehmen kann, weil da am meisten Stoffe hängen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Richtig. Und also ich habe zwei Zimmer zur Auswahl und mein Wohnzimmer hat halt einen Steinfußboden und ist ein bisschen hallig, dass ich gedacht habe, okay, dann ziehe ich halt in mein Schlafzimmer, weil es ein kleinerer Raum ist mit Teppichboden, damit deine Aufnahme auch schön wird. Und habe mir das hier versucht, so ein bisschen gemütlich, aber nicht einschläfernd zu gestalten. Deswegen sitze ich auch und liege nicht.
Gut. Ja, wie immer starten wir in einer Personenfolge mit einem kleinen Spiel. Und so habe ich hier diesen Umschlag.
Ja.
Da sind Begriffe drin, rund ums Thema Hund, Hundetraining, HundetrainerInnen-Dasein. Und ich würde jetzt einmal kruscheln und du sagst Stopp und dann ziehe ich einen Begriff für dich.
Alles klar. Kruschel mal los. Stopp. Zieh irgendwas Schönes.
Mhm. Oh, ich finde es schön.
Oh.
Selbstschutz.
Selbstschutz?
Mhm. Ja.
Voll das Thema auf jeden Fall. Lernen wir im Studium auch oder lernen unsere Studierenden auch. Wir haben da eine schöne Einheit zu. Und es ist ein Punkt, den man sich auch selber sehr schnell drauf schaffen kann, wenn man einmal den Selbstschutz nicht ordentlich betrieben hat. Also wir Trainerinnen sind mit so vielen Hunden konfrontiert, die unterschiedliches Verhalten an den Tag legen und müssen Situationen gut einschätzen können und auch ein bestimmtes Handling lernen, wie wir mit Hunden umgehen können, sodass wir währenddessen nicht verletzt werden. Weil das bringt niemanden was, ein Hundetrainer zu sein mit 200.000 Bisswunden am Arm. Ist nicht cool, sieht nicht schön aus und tut weh. Und im Zweifelsfall kann ich auch irgendwann meine Arbeit deswegen nicht mehr richtig ausführen. Und ein guter Hundetrainer oder eine gute Hundetrainerin in dem Fall hat das schon auch mit im Blick und übt auch eine Technik ein, Hunde zu handeln, ohne selber verletzt zu werden. Passiert aber auch mal. Also kann halt einfach auch passieren. Also ist mir auch passiert, dass ich einen Selbstschutz nicht gut betrieben habe und einfach zu schnell war oder nicht aufmerksam genug war. Und zack, bumm, dann ist es schiefgegangen. Und aus so Situationen lernt man ganz schnell und guckt, wie man seine Technik verbessern kann, damit es eben nicht passiert.
Was heißt, es ist schiefgegangen?
Das dann war ein Zahn eines Hundes in meinem Bein und ich war selber schuld. Also schuld im Sinne. Ja. Und schuld nicht, dass der Hund gebissen hat, sondern dass er mich erwischt hat. Also es ist eine total vermeidbare Situation gewesen. Und übermütig, zu schnell, nicht gut aufgepasst. Zack.
Was sind denn so Selbstschutzmaßnahmen? Hast du da mal Beispiele für uns?
Ja, also das eine ist halt, wann setze ich einen Hund einen Maulkorb auf? In welchen Situationen? Wie setze ich einen Hund einen Maulkorb auf? Und das sind schon Handling- oder Technikfragen. Also einem Hund schnell einen Maulkorb aufzuziehen, ohne da minutenlang rumprökeln und fummeln zu müssen, also sowas auch wirklich an den Hunden, an den eigenen Hunden oder anderen Hunden wirklich zu üben, schnell einen Maulkorb überstreifen zu können, ein Leinenhandling zu haben, eine Leine über einen Hund zu bekommen, ohne dass er einen vorher quasi vorher zu einem kommen kann in bestimmten Situationen, die Leine kürzer fassen in der Arbeit mit dem Hund, wie stehe ich zum Hund, wie bewege ich mich zum Hund. So Geschichten. Und im Studium, genau, lernen wir das auch oder lehren wir das in Agro 1 und auch in Agro 2 zu teilen, was das Thema Selbstschutz angeht. Ne? Wie setze ich einen Maulkorb auf? Wie halte ich eine Leine? Wie positioniere ich mich auch manchmal zu Halterin und Hund in der Begegnungssituation? Da gibt es schon also super viele Dinge, auf die man einfach achten kann oder die man mitdenken kann.
Finde ich ganz schön, dass du sagst, auch wie positioniere ich mich zur Halterin. Ich hatte letzte Woche zum Beispiel eine Situation, da hat mich die Halterin nach einem Erstgespräch gefragt, sag mal, warum begrüßt du eigentlich die Hunde nicht? Und da musste ich kurz nachdenken. Das hat natürlich ganz viele Gründe, aber ein Grund ist auch, dass ich versuche, oft die Leute direkt in die Bewegung mitzunehmen und den Hund außen zu laufen. Und da denke ich oft gar nicht mehr drüber nach. Sondern nicht jetzt, das muss man jetzt nicht bei jedem Hund oder so, wenn jetzt eine Welpenstunde ist, muss man das nicht machen, aber dass es so ein Automatismus ist, dass man auch automatisch die Leute und den Hund im Laufen, im Erstkontakt oder in den Stunden positioniert und gar nicht unbedingt hingeht und sagt, hallo, wenn man zum Beispiel mit aggressiven Hunden arbeitet.
Also sowas ist ein super schönes Beispiel, ja. Und so schnell ist eigentlich ein Hund gerade in der Erstbegrüßung mal auf einen zugeflogen. Also es passiert ja auch, ne? Das sind dann die, weiß ich nicht, BesitzerInnen, die ankommen und sagen, das ist das Verhalten, was er immer zeigt. Und man springt noch mal schnell einen Schubser zurück, bevor man stürmisch begrüßt wird. Und versucht, das Ganze dann so zu drehen, dass man in die Bewegung kommt und der Hund auf der abgewandten Seite zum Beispiel ist. Also und sowas ist, wenn das übergeht in einen Automatismus beim selber, ist sowas auch total schnell gemacht, ohne dass die Person sehr viel davon mitbekommt. Ne? Also wie man jetzt in der Begrüßung agiert und das Gegenüber eigentlich in die Bewegung mitnimmt oder sich vom Hund abwendet oder, so.
Gibt es da auch so Momente, die dir auffallen, dass du so, wie du mit Hunden läufst oder wie du mit Mensch-Hund-Teams läufst, wo du merkst, ah, krass, das ist bei anderen ja überhaupt nicht so drin, also bei deinen KundInnen noch überhaupt nicht so drin, keine Ahnung, dass du im Erstgespräch läufst und dann laufen dir irgendwie die Hunde immer vor die Füße und dann denkst du darüber nach, weiß nicht, sprichst du es an oder bleibst du stehen oder solche Situationen?
Also zum Anfang meiner Trainertätigkeit oder in den Situationen habe ich oft nochmal drüber nachgedacht, wie formuliere ich das jetzt, was sage ich, was mache ich, gehe ich einfach auf die andere Seite. Heute ist es so, dass ich mir das oftmals eine Zeit lang anschaue und auch wirklich da, ich kann da ganz stumpfsinnig nebenher laufen und es tangiert mich auch tatsächlich nicht, sondern ich gucke mir das Verhalten an und schaue, okay, wie geht denn meine Kunde mit dieser Situation um, dass mir der Hund andauernd vor die Füße läuft oder 20.000 Mal zu mir rüberzieht, weil er doch jetzt mal zu der Frau nebenan möchte. Also was gibt es dann für Möglichkeiten bei der HalterIn zu sagen, hier, ich unterbreche das oder ich lasse das laufen oder fragt sie oder er irgendwann, hey, was soll ich denn tun? Wenn ich merke, dass aber gar keine Reaktion auf das Verhalten kommt und es mich dann stört oder in meinem Agieren auch stören würde, dann würde ich halt was sagen. Dann sage ich halt sowas wie, hier, wir probieren jetzt mal, dass der Hund nur links läuft. Versuchen Sie das mal herzustellen. Ich gehe auf die rechte Seite, weil ansonsten liege ich gleich und wir haben vom Training nichts mehr. Kann man natürlich auch charmant verpacken, ja. Und dann kann man auch wieder sehen, okay, gibt es überhaupt ein Problembewusstsein für das Verhalten des Hundes? Oder gibt es auch gibt es ein Handlungsspektrum dafür? Und manchmal sind KundInnen dann auch sehr froh, wenn man es anspricht und sagt, lassen Sie Ihren Hund jetzt mal nur auf der linken Seite laufen. Ah ja, ich wusste nicht, ob ich das machen darf. So, ne? Ich dachte, Sie müssen mal gucken. Ja, nee, machen Sie mal, wie Sie es sonst machen würden. Zack, und dann sieht man schon wieder, was ist noch möglich.
Du lässt es aber auch von Anfang an erstmal laufen, um es dir anzugucken. Ja. Also du gibst keine, in den ersten Sätzen, Hund bitte da halten oder so, sondern du lässt es auch erstmal laufen und guckst es dir an.
Ja. Es gibt
stecken ja auch
denn,
Informationen
es ist schon sehr
drin, wie du beschreibst. Ne? Also es ist ja eigentlich also total spannend, damit so ein bisschen zu spielen, zu gucken, kann man es sogar irgendwann nochmal benutzen, was für eine Information steckt darin, wie ist dann der Umgang damit? Ja, voll spannend.
Ich mache es nur bei Hunden, also wenn im Erstkontakt schon klar ist, da steckt ein anderes Thema hinter, oder ist es tatsächlich eine Aggressionsproblematik oder ein Thema da und die Menschen sind kontaktieren mich deshalb und sind hilflos. Also es gibt es natürlich auch zu sagen, ich kann nicht in Kontakt mit anderen Menschen gehen oder mit anderen Hunden gehen, weil dann passiert das und das. Was sollen wir dann tun? Und wir treffen uns und wir gehen los, um denen dann die Möglichkeit zu geben, überhaupt in Kontakt gehen zu können und ein bisschen entspannter, gebe ich denen vorher dann vielleicht eine Ansage, ne, was sie machen können, was einfacher ist, ob wir stehen, ob wir gehen, wo sie ihren Hund halten und leite sie dann eher an im Ausprobieren manchmal. Ne, also zu gucken, damit ich sehen kann, was passiert. Das würde ich aber dann vorher mit solchen Kunden und Kundinnen eher besprechen, zu sagen, hier im Fall, dass der Hund gleich nach vorne schießt, irgendwie, ich stehe 2 Meter abseits, sie haben ihn an der Leine und so weiter. Na, also, dass man es wirklich dem Ganzen einen klaren Rahmen gibt, damit sie auch wissen, was passiert und auch sehen, dass ich Dinge schon vorausschauend mit auf dem Schirm habe. So. Mhm.
Ja. Ja, da schließt sich doch der Kreis zum Thema Selbstschutz.
Ah, stimmt.
Genau.
Selbstschutz.
So, ich habe dich da ein bisschen von weggeführt, aber ich fand es gerade interessant zu hören. Gut, ich habe noch. Also du kriegst natürlich noch einen weiteren Begriff. Das heißt, es wird weiter gekuschelt.
Okay. Stopp.
In die Wiederholung gehen.
Yes, warum gehen wir in die Wiederholung? In einer guten Trainingssituation kann man das, weil dann ist es geplant, dass man in die Wiederholung gehen kann, um eine Lernerfahrung des Hundes zu überprüfen, ihn nochmal in die Situation zu führen, zu schauen, hier, hast du verstanden, was ich von dir möchte? Und wieder gibst du, das zeigst du das Verhalten nochmal neu oder. In vielen Alltagssituationen können wir das leider nicht, weil die Situation dann oftmals so schnell vorbei ist, dass wir schwierig in die Wiederholung gehen können, sondern nur in die Wiederholung mit einem neuen Auslösermoment. Das heißt, wir haben keine richtigen Wiederholung. Bei uns im Training gibt es die 1-zu-3-Regel, wenn wir die goldene Regel nehmen. Es gibt eine Unterbrechung und nach Möglichkeit dreimal in die Wiederholung dann danach zu gehen, ohne unterbrechen zu müssen. Genau. Wenn das natürlich mit dreimal immer nicht der Fall sein sollte, also es ist halt, ne, also so der klassische Standard, sagt man natürlich auch nochmal hier. Der Hund hat es jetzt einmal, vielleicht noch ein zweites Mal gut gemacht, bevor man nochmal unterbrechen muss, weil zum Beispiel die Ablenkung sehr hoch ist oder der Schwierigkeitsgrad sehr hoch und man den Hund gut aus einer Situation rausführen möchte, lasse ich auch mal weniger Wiederholung da stehen. Aber ich gehe immer in die Wiederholung, um zu überprüfen, hey, hast du was mitgenommen? Hast du es verstanden? Hast du es gelernt?
Dann kommen jetzt deine richtigen Fragen sozusagen. Und ich würde gerne erstmal damit anfangen. Du bist ja jetzt neue Canis-Dozentin. Erstmal so ein bisschen zu deinem neuen Job sozusagen. Was machst du bei Canis jetzt in Zukunft?
Ich bin wie Silvia, die ihr auch schon kennengelernt habt, auch in den praktischen Wochen, praktische Woche 1 unterwegs. Hatte jetzt vor vier Wochen, ich glaube, es ist schon wieder 4 Wochen her, praktische Woche in Warmsteinach. Und ich bin dabei bei häusliches Programm und Konfliktmanagement und mache vielleicht noch die ein oder andere Veranstaltung dazu. Da findet man mich.
Worauf freust du dich jetzt so im Hinblick auf die Arbeit mit den Studierenden am meisten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da habe ich schon richtig Lust? oder das fandest du schon richtig gut jetzt bei der praktischen Woche gerade zum Beispiel. Was macht dir da Freude?
Also was ich einfach super schön finde und weshalb ich diesen Job auch mache, ist mit Menschen, die Hundetrainerin werden möchten oder das Studium ja auch, manche machen es ja auch einfach nur für sich im Weiterkommen, aber im Interesse des zum Hund. Und ich mag es total, mich mit Studierenden auszuprobieren. Das heißt, ne, Interesse für den Hund, für Lernverhalten, für Mensch-Hund-Beziehung zu wecken, Lust zu haben, auszuprobieren, was geht, Lust zu haben, sich zu überlegen, wie man bestimmtes Verhalten herstellen kann, wie man in Gespräche gehen kann, wie man sich auseinandersetzen kann, um so einfach dazu zu lernen. So, und das ist so ein, weiß ich, das Neugierverhalten zu wecken und den Mut, sich auszuprobieren. Das ist das irgendwie, was mir einfach einen Riesenspaß macht. Also in all meinen Arbeiten. Also ich habe ja noch einen anderen Job noch dazu. Und da ist es eigentlich ähnlich. Ne? Da geht es auch darum, weiß ich nicht, Menschen einen Raum zu geben, zu sagen, hey, egal was hier passiert, ich habe Bock, was auszuprobieren. Und es darf schief gehen, es dürfen Fehler passieren, kann was richtig gut machen, ich kann noch mal was verbocken, dann ist noch mal jemand mit dabei und schaut mit drauf und wir gucken, wie kann man es anders machen. Aber den Mut zu haben, sich auszuprobieren.
Mhm. Ja. Was ist denn dein zweiter Job sozusagen? Also das, damit meint er jetzt nicht das klassische Hundetraining neben der DozentInnen-Tätigkeit, sondern du hast ja noch einen weiteren Beruf.
Genau, mein Erstberuf, den ich erlernt habe sozusagen. Also ich habe mal soziale Arbeit studiert und bin Bildungsreferentin. Das ist nicht der klassische Sozialarbeitsberuf, aber es gibt uns Sozialarbeiterinnen in der Bildung. Genau, es ist politische Bildung, außerschulische Bildung und da mache ich Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer und Sozialarbeiterinnen und Menschen, die mit Menschen arbeiten. Als auch, und da kam ich mal her, dass ich Workshops und Seminare für Jugendliche konzipiert habe. Genau. Und auch noch weiter durchführe oder Veranstaltungen durchführe und. So zu den Themen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Klassismus. Ja.
Cool, können wir dazu ein paar? Nein. Wir müssen leider heute über Hunde sprechen.
Wir reden gerne über Hunde.
Was würdest du denn sagen, um das noch ein bisschen mit einzubeziehen, weil das sind ja ganz, ganz spannende Gebiete auch, was ist da ähnlich? Also eben hast du es schon so ein bisschen erklärt, auch mit der Arbeit mit den Studierenden, aber vielleicht auch so nochmal das Hundetraining und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Also die Bildungssettings, und das ist ja egal, ob es jetzt genau mit ich eine Fortbildung für Multiplikatorin mache oder mit Studierenden oder ich im Hundetraining in der 1:1-Situation mit einer Kundin bin und ihrem Hund, ist es immer im ersten Moment Beziehungsarbeit. Das heißt, den Raum gestalten, eine Beziehung aufbauen und dann an Themen heranzugehen, die vielleicht auch nicht so einfach sind. Also bei meiner Bildungsarbeit, bei dem Träger, für den ich arbeite, sind ja keine schönen Themen, mit denen man sich nicht so gerne auseinandersetzt manchmal oder die auch wehtun oder wo man auf eigene, wo man auf eigene bestehende Bilder gucken muss und die vielleicht auch mal verändern muss und wo es unterschiedliche Irritationsmomente gibt und man denkt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr, ist denn alles anders? Mhm. Diesen Moment gibt es im Kahn-Studium auch, so diesen, ich bin total verwirrt.
Stimmt.
Ich kriege das alles gar nicht mehr zusammen. Mhm. Und auf einmal baut sich was um und man sagt, es fügt sich was zusammen. Mhm. Und so ist es im Hundetraining natürlich auch. Ja, also wenn man guckt, ist es ja nie nur die Arbeit am Hund, es ist auch immer die Arbeit mit dem Menschen. Und es gibt Bilder, die man selber hat, wie eine Mensch-Hund-Beziehung aussehen soll oder die Kunden haben das oft auch und wir ja natürlich auch. Und wenn man diese Bilder halt ein bisschen ankratzen und zerrüttelt, was braucht ein Hund, was braucht ein Mensch, dann sind es manchmal ja auch Dinge, die irgendwie nicht so angenehm sind oder die sich erstmal nicht so angenehm anfühlen, bis sie angenehm verstanden werden. So. Mhm. Ja.
Okay, ich will noch kurz anmerken, ich rede gerne über Hunde. Ich habe gerne einen Hunde-Podcast. Aber es ist auch schön, mal links und rechts zu gucken. Gerade vielleicht auch, weil manche Disziplinen ja einem ein bisschen was geben fürs Hundetraining. Ja. Also ich finde, wenn man sich weiterbilden will im Hundetraining, dann ist es manchmal total spannend, in den humanen Bereich zu gucken zum Beispiel. Oder in andere Bereiche zu gucken, ohne die so 1:1 natürlich zu übernehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass, also frage ich dich jetzt, dass diese Arbeit oder auch das Studium zur sozialen Arbeit dir wahnsinnig viel fürs Hundetraining an Grundlagen gebracht hat. Ist das so? Kannst du das so bestätigen?
Schon. Doch, auf jeden Fall. Gerade halt auch die Arbeit mit den Menschen. Also wenn es um Beratungstechniken geht, Gesprächsführung, Menschen sehen, Menschen nehmen können, sich selbst zurücknehmen können, dann ist das das, was ich, glaube ich, auch während des Studiums da sehr gelernt habe und auch in meiner Praxis.
Ja. Und würdest du auch
und das
sagen,
ist, glaube ich, auch ein Teil meiner, sorry, aber ich glaube, es ist auch ein Teil meiner Stärke, glaube ich, auch im Hundetraining, also sehr viel vielleicht auch stehen lassen zu können, was nicht mein Weg wäre, zwischen meinen Kunden und deren Hunden. Das heißt, ich bin nicht die, die immer reinredet, wie es anders sein müsste oder wie auch immer. Also Dinge, die einfach für sie gut funktionieren oder deren Weg ist, kann ich irgendwie stehen lassen, solange ich keine Gefahr sehe oder genau, ich nicht denke, es würde bedarfen, dass ich es mal anmerke oder sage oder betone. Das heißt nicht, dass ich mit irgendwas hinterm Berg halte beim Training oder sage, ne, ich sage, das passt schon, dabei passt es nicht, sowas würde ich nie tun. Aber ich kann sehr wohl formulieren, dass mancher Umgang vielleicht nicht meiner wäre, ob sie jetzt ihre Hunde mit ins Bett nehmen oder wie auch nicht. Das ist mir Wumpe zu teilen, es sei denn, es ist relevant fürs Training. So. Und oder für die Thematik, die man hat. So. Genau. Und deswegen, und da kann ich sehr viel stehen lassen oder dem den Raum geben, ohne mich dazu sehr aufzudrücken.
Und gibt es auch was andersrum, wo dir die Arbeit mit den Hunden oder die Arbeit mit den Menschen und ihren Hunden was für deinen Erstberuf sozusagen gegeben hat oder gibt?
Absolut. Fast sogar, ja, also ich würde sogar die Aufteilung halb-halb geben. Also beides zusammenzubringen ist wirklich, glaube ich, einfach perfekt, weil man aus beiden Seiten so gute Positivpunkte hat, also vom Hundetraining in die andere Arbeit hinein oder in mein anderes Leben hinein oder in mein Leben hinein, würde ich sagen, dass es schon immer die Arbeit mit den Hunden mich weitergebracht hat in meiner persönlichen Präsenz, auch im Umgang mit anderen Menschen oder wie ich mich zwischen Menschen bewege oder in Raumzeit bewege oder ich auch mit Menschen spreche, die, weiß ich nicht, in anderen Situationen sind. Also ich glaube, eine Selbstsicherheit hat es mir gebracht. Eine sehr große, zu wissen, wo ich stehe und wie ich interagiere. So, das hat mir das Hundetraining gebracht oder das Leben mit den Hunden oder meine Sozialisation mit Hunden. Ja.
Würdest du als Sozialarbeiterin sagen, Hundetraining ist soziale Arbeit?
Ja, also es ist schon zu Teilen soziale Arbeit in dem Punkt, dass ich immer ja auch einen gesellschaftlichen Aspekt mitdenke. Und
der wäre?
Also es gibt gesellschaftliche Anforderungen, es gibt gesellschaftliche Bilder, es gibt mich, die ich mich auch zu Gesellschaft in meinem Lebensumfeld verhält mit meinem Hund. Und das denke ich natürlich, das denke ich ja mit. Also was wirkt auf mich? Oder ich und das denke ich auch im Training zum Beispiel mit. Ne, von daher ist es schon zu Teilen auch soziale Arbeit.
Also, dass du zum Beispiel überlegst, dass die Umwelt nicht gestört wird oder zum Beispiel sowas oder dass die Leute sich, also ich versuche es gerade so nachzuvollziehen, oder dass die Leute sich unter Druck gesetzt fühlen, weil sie denken, oh, ich muss meinen Hund mit dem in der Öffentlichkeit performen.
Ja, das sowas? Zweitere wahrscheinlich sogar, also das Zweitere eher. Ja, weil es natürlich, wenn ich gucke, okay, was ist das Thema zwischen dem Menschen mit dem Hund und ich daran arbeiten möchte, dann muss ich bestimmte Aspekte halt mitdenken und die sind nicht nur zwischen diesen beiden, sondern dann denke ich auch ein familiäres System mit oder ein Umfeld, in dem man sich befindet. Sowas, ich gucke, was sind die Stärken der Person, was kann sie besonders gut, auf was können wir aufbauen, was kann der Hund besonders gut, wo sind die Fails, die man irgendwie schließen möchte. Und dann ist es schon ein sozialarbeiterisches Denken, je nachdem, ne, auch aus welcher Theorierichtung man vielleicht kommt. Und auch wenn ich keine soziale Arbeit studiert habe, würde es ja immer in diese Richtung gehen, ne? Zu überlegen, okay, wo sind die Stellschrauben? Und wenn ich das überlege, dann denke ich ja ein bisschen systematischer und beziehe mehr Punkte auch in mein Training ein. Worauf kann ich setzen, worauf nicht? Zu was ist der Mensch schon in der Lage, zu was noch nicht? So. Dieser ganze Bereich bekommt ja auch immer mehr Augenmerk, auch von uns oder auch bei uns bei Karnes in der Ausbildung bekommt ja dieser ganze beraterische Aspekt und auch den Menschen zu sehen und ein sehr positives Menschenbild zu sehen, immer mehr Fokus und immer mehr Raum und Wichtigkeit ja auch im Training zum Beispiel.
Was meinst du mit positives Menschenbild? Also wie ist das definiert? Also man könnte jetzt ja angesichts der weltpolitischen Lage von einem positiven Menschenbild
weinen. Positives Menschenbild bedeutet nein, jetzt erstmal, dass ich zugewandte Menschen gegenüber bin.
Ja.
Genau. Das heißt, ich sage nicht, scheiße, da kommt ein Idiot mit einem durchgeknallten Hund, da kommt ein Mensch, der ist auf der Suche nach einem Weg, wie er mit seinem Hund gut zusammenleben kann oder hat, ne, mit Themen bearbeiten kann, wie auch immer. Erstmal, es gibt bestimmt noch Idioten unter uns Menschen, so ist es nicht. Aber erstmal ist es meine Herausforderung, den einfach zu nehmen oder sie zu nehmen und zu schauen, okay, mit was habe ich hier, mit was kann ich hier arbeiten?
Meine Erfahrung ist auch tatsächlich, dass wenn ich mit befreundeten TrainerInnen spreche, die auch bei Karnes ausgebildet worden sind und wir über KundInnen sprechen, so dass da sehr, sehr wohlwollend gesprochen wird, also nie irgendwie so gelästert wird oder so. Also natürlich gibt es auch mal Frust oder so, dass man dann fragt, woran könnte es liegen, wie könnte ich nochmal anders beraten, aber dass so sehr wohlwollend gesprochen wird, nimmst du das auch so wahr oder ist das jetzt subjektiv für mich so?
Es ist auf jeden Fall wünschenswert, dass es so ist. Oder wir bei Karnes wünschen uns, dass das auch rüberkommt und dass das auch landet bei unseren Studierenden, die auch, die Ausbildung machen und nachher auch im Training sind, weil das unsere Haltung zu uns ist und zu unseren Studierenden. Und ich glaube, das ist was man immer versucht auch zu transportieren, dass es um ein wohlwollendes Bild geht und um ein wohlwollendes Zugehen zu den Menschen. Und auch wenn es mal schwierigere Charaktere sind, eher die Herausforderung genommen wird, zu sagen, hey, okay, dann ist das jetzt mein Knackpunkt, den ich gerne knacken möchte oder den ich herauskriegen möchte oder auf den ich besser eingehen möchte oder wie auch immer. Und nicht das als Fehlermarker zu benennen, ja. Und das sehe ich schon, auch in, weiß ich nicht, meinen Kollegenkreis, dass auch wenn über Kunden oder über Situationen gesprochen wird, ist zumeist wohlwollend, immer wohlwollend ist. Und eher fragend, ne? Also ich sehe sehr viele selbstkritische Geister, die dann eher gucken, okay, was kann ich anders machen oder wie kann ich nochmal anders argumentieren, erklären, andere Übungen machen, um den Menschen zu erreichen oder ne, darauf dann einzugehen, wenn es mal schwierig wird oder mal hakelig wird. Ja. Oder auch wirklich dann so dann zu sagen, wenn man nicht miteinander zusammenkommt, im Dresden gibt es ja auch, dann aber auf eine wohlwollende Art zu sagen, hey, ich glaube, es passt vielleicht gerade einfach nicht oder wir sind nicht gerade die richtige Adresse. Probieren Sie sich aus, aber kommen Sie wieder. Und wenn Sie ne, anders nicht fündig werden und sagen, hey, nee, wir wollen doch den Weg ausprobieren. Auch das ist immer ein positives Verabschieden aus einer Arbeitsbeziehung. So, ja. Ich glaube, womit man nur aufpassen muss, ist klar, wenn wir sagen, aha, so Hundetraining ist auch soziale Arbeit, dass natürlich soziale Arbeit auch, also ist ein Studium, du musst es lernen, um Sozialarbeiterin zu sein. Es gibt sehr viele Kompetenzen, die man sich dort erwirbt, also von denen ich zum Beispiel jetzt gerade profitieren kann oder diejenigen, die in dem Bereich schon die Ausbildung oder das Studium gemacht haben oder eine andere Ausbildung im beratungstechnischen Bereich. Aber dass man jetzt nicht sagt, okay, ich bin Hundetrainerin und deswegen arbeite ich jetzt am Menschen und versuche da irgendwie in so eine Therapie einzusteigen. Also quasi etwas zu übernehmen, was nicht meinem Ausbildungsstand entspricht. Ja. Passiert aber manchmal auch, ne, dass sehr viel auf einmal psychologisiert wird.
Das heißt, da warnst du vor?
Ja, schon.
Ja, ne?
Ja, ja.
Da kurze Werbung für uns, da haben wir noch mal eine ganz tolle Podcast-Folge mit einer psychologischen Psychotherapeutin, sagt man, hoffentlich habe ich das richtig gesagt.
Also das gibt es auf jeden Fall.
Genau, damit der Dana und mit Iris, also Dr. Iris Magensen-Friedrichs, da gibt es eine Außenreizefolge, wo wir genau das auch mal von der Seite auch nochmal beleuchtet haben. Und deswegen umso besser, dass du es auch nochmal von von deinem Berufszweig her angesprochen hast.
Ja.
Habe ich kurz genutzt.
Voll gut.
Nochmal so ein Hinweis. Jetzt machen wir mal einen Schlenker. Jetzt machen wir einen neuen Themenkomplex auf. Und zwar würde ich gerne was über deine Hunde wissen. Du hast mir so eine schöne Vorlage geliefert und gesagt, ja, dass man auch mal guckt, was können Hunde denn richtig gut? Ne? Vielleicht auch, wenn man mit denen ein Thema hat und ins Training geht. Was können deine Hunde denn richtig gut? Und vielleicht, bevor du das beantwortest, nochmal so ein kurzer Abriss. Wer sind deine Hunde eigentlich? Ja.
Meine Hunde sind, ich habe gerade zwei Hunde. Das ist einmal die Betty, die ist ein Working Capy Mix, also ein Hütehund-Mischling. Und der Liat. Der Liat ist ein Galgo-Mix, ist ein großer Windhund, also er ist ein sehr großer Windhund-Mix. Die sind beide ziemlich toll. Meine Betty hat eine sehr gute Nase und sie kann ist eine sehr gute Mantrailerin und das kann sie sehr gut. Und sie kann sehr gut betteln, ist eine sehr gute Bettlerin und Überlebenskünstlerin. Und der Liat kann besonders gut schnell laufen, rumliegen und schlafen. Ach, der kann besonders gut lustig sein, wenn er im Wald ist. Und mich beim Laufen begleiten. Es ist ein super Laufbegleithund.
Ja. Und um das Pendant dazu noch abzuhaken, was können die denn überhaupt nicht so gut?
Der Liat kann ganz schlechte, weiß ich nicht, sowas wie Obedience geht gar nicht. Also Form, Schöne, Sitzplatz, Bleibdistanz, Hol-Bring-Arbeit. Mache ich mit dem nicht, macht er auch nicht. Was die Betty nicht so gut kann, die Betty kann nicht gut ruhig an fremden Hunden vorbeigehen und sich zurücknehmen kann sie manchmal auch nicht so gut. Ansonsten kann die eigentlich ziemlich viel, ja.
Du hast ja schon gesagt, dein Hund Liat kann sehr gut, sehr schnell rennen und auch mit dir zusammen. Das heißt, und deine Hündin kann ganz toll riechen. Und so ein bisschen hast du ja schon angesprochen, du machst dann auch beschäftigungsmäßig was mit denen. Was machst du genau mit denen?
Also der Liat, der geht einfach nur mit mir laufen. Also von tatsächlicher Beschäftigung in Form von macht er nicht. Also er ist ein tatsächlicher, die Beschäftigung für Liat ist die Laufbegleitung. Das heißt, er geht mit mir joggen. Er macht kein Carnicross. Also man kann ihn einspannen, aber tatsächlich ziehen tut er nicht wirklich. Also dazu ist er einfach zu zart in seinem Wesen. Er läuft aber super fein einfach neben einem her und ist eine ganz schöne Laufbegleitung. Mit der Betty habe ich Carnicross gemacht. Die Betty habe ich tatsächlich auch angeschafft, hört sich irgendwie komisch an. Aber auf die Betty bin ich gekommen, weil ich einen Laufbegleithund eigentlich wollte. Also einen Carnicrosser, mit dem ich Carnicross machen kann und die ich irgendwie mit der ich joggen gehen kann und die möglichst nicht zu groß ist, ein bisschen kleiner. Und so habe ich sie dann in einem Tierheim sitzen sehen und habe sie dann auserwählt, mit mir durch die Gegend zu rennen. Und mit der habe ich Carnicross gemacht, habe sie sehr schnell angetrailt. Also nachdem ich sie hatte, habe ich sie angetrailt und sie als Mantrailerin ausgebildet. Und so sind wir bei unterschiedlichen, auch in der Staffel gewesen, beim BAH, also Bundesrettungshundestaffel Rheingau-Taunus mit ihr. Ja, inzwischen ist sie Rentnerin, weil sie so krank ist, aber macht es immer noch total gerne. Ne? Also das ist halt gerade das Schöne, gerade beim Mantrailen, dass du einfach das so anpassen kannst auf jede Lebens- und Alters- oder körperliche Situation des Hundes. Ja, so eine ganz kurze Geschichten zu machen oder ganz lange Geschichten.
Wie hast du so für dich rausgefunden, was die Beschäftigung ist, die jetzt zu dir und deinem Hund passt?
Also ich bin Läuferin und laufe gerne und habe mir, glaube ich, dann dementsprechende Hunde gesucht. Also von denen ich dachte oder denke, dass sie diese Leidenschaft mit mir teilen. Das Canicross hat Betty zu teilen mit mir geteilt. Also auf wirklich kurzen Strecken ist sie super, auch ganz schnell und macht das toll. Aber sie war nie die Langstreckenmitläuferin. Also sie ist auch Langstrecken mitgelaufen, aber da hat sie eigentlich nicht so Lust drauf gehabt, sondern sie geht eher wandern und spazieren tatsächlich. Das heißt, da haben wir uns dann so zusammengefunden, würde ich sagen. Und ich glaube, ja, also ich habe ein eigenes Interesse an Natur und draußen sein und meine Hunde gehen dem mit. Und ich sehe dann, ob es ihnen gut gefällt und Spaß macht oder ob sie noch in eine andere Richtung möchten. Und das muss dann aber auch immer zu mir passen. Das heißt, gerade das Mantrailing ist halt meine Passion und auch eins meiner Steckenpferde und meine Leidenschaft, aber auch genau wie das Laufen. Und so sind halt beide Hunde da eingepasst. Und da sie merken, dass ich dafür brenne, brennen sie dafür vielleicht auch. Oder umgedreht. Oder wir befeuern uns da gegenseitig.
Mit welchem Hund machst du denn dann Canicross? Oder machst du das dann, oder unterrichtest du es hauptsächlich? Oder leihst du dir dann manchmal einen Hund für deine Canicross-Leidenschaft? Ja.
Für meine Canicross-Leidenschaft leihe ich mir derzeit einen Hund. Also da nehme ich einen von KundInnen. Ich habe eine Canicross-Gruppe in Kronberg. Jetzt gerade im Sommer nicht, aber genau, da leihe ich mir einen Hund dazu oder laufe ohne Hund mit tatsächlich. Oder schneide mir mal einen Hund vor. Ja, mit meinen eigenen gerade nicht. Aber das ist auch ganz schön, also mal einen Hund dann dazu zu nehmen. Mit dem letzten Hund habe ich mich mal schön längs gelegt, aber ja, gehört auch dazu. Weil es schon, also es ist, Canicross ist nicht nur Rennen mit Hund, also dazu werden wir auch nochmal, glaube ich, mal bisschen mehr sprechen, vielleicht in der einen oder anderen Folge, ist nicht nur Rennen mit Hund, das ist auch Beziehung und Vertrauen und absolute Zusammenarbeit. Also du musst, wenn du einen Hund tatsächlich laufen möchtest, musst du so zusammenfinden, dass du dich halt wirklich blind spürst und dem Hund vertrauen kannst und er dir auch, also dass er merkt, okay, was kann der Mensch tatsächlich leisten, um wirklich loszulassen. Also wenn ich im Canicross, also jetzt wirklich auf schnelle, wenn ich jetzt sage schnelle Kurzstrecke, über einen Trail im Wald, dann muss ich loslassen können, um das laufen zu können. Und loslassen kann ich dann, wenn ich vertraue, dass wir da zusammen auch durchfliegen können. Das heißt, das ist mehr als einfach nur Rennen gehen mit dem Hund, so, sondern
zum Thema Beschäftigung haben wir ja dann auch noch eine weitere Folge miteinander, wo ich dann nochmal dich genauer ausfragen möchte zu deinen Erfahrungen dazu. Und auch die ZuhörerInnen haben da Fragen gestellt, dazu mehr dann in der nächsten Folge. Jetzt bekommst du aber von mir noch die allgemeine Frage, die immer am Ende einer Personenfolge gestellt wird. Und zwar haben wir ja die gute Podcast-Fee und die hat auch für dich natürlich drei Wünsche frei. Das heißt, du darfst dir einmal drei Wünsche für die Hundewelt wünschen. Andrea, was sind deine drei Wünsche?
Meine drei Wünsche für die Hundewelt sind ganz einfache Dinge tatsächlich. Und zwar sind richtig Spaß und Lust am Zusammensein mit dem Hunden. Und zwar unabhängig, ob es drinnen oder draußen ist. Mein nächster Wunsch, der zweite Wunsch ist mehr Gelassenheit bei den Menschen im Umgang mit ihren Hunden. Und mein dritter Wunsch ist Lust auf Abenteuer und die Ermöglichung von lebt und erlebt Abenteuer mit euren Hunden. Jeden Tag ein kleines.
Sehr schön, werden eingereicht.
Yes.
Gebe ich weiter.
Cool.
Okay, ja, dann vielen Dank, dass du da warst, das erste Mal im Canis-Podcast zu deiner Personenfolge. Und ich freue mich schon ganz doll aufs Ausfragen zum Thema Beschäftigung als Ergänzung zur Erziehung.
Jawohl, ich danke dir sehr. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Teil 2. Und wünsche dir noch einen super schönen Abend, Tag, Sonnenwoche. Eine Abendtag-Sonnenwoche.
Eine Abendtag-Sonnenwoche.
Bis dann.
Bis dann. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war sie, die Folge mit Andrea Gozel. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut unbedingt vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!